Vers 74. Danach bekam Jagannath Mishra einen Sohn namens Vishwarupa, der überaus mächtig und hochbefähigt war, da er eine Inkarnation Baladevas war. Erläuterung: Vishwarupa war der ältere Bruder Gaura Haris oder Sri Chaitanya Mahaprabhus. Als Vorbereitungen zu seiner Hochzeit getroffen wurden, nahm er Sannyas an und verließ das Zuhause. Er nahm den Sannyas-Namen Shankara Ranya an. Im Jahre 1431, Shakabda-Ära, verließ er die Welt im Padarpura im Bezirk von Solapura. Als Inkarnation Shankarshans ist er sowohl Bestandteil Ursache als auch die unmittelbare Ursache der Schöpfung der materiellen Welt. Er ist von Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht verschieden, da Amsha und Amshi, das heißt das Teil und das Ganze, sich nicht voneinander unterscheiden. Er gehört zur vierfachen Manifestation des Chaturvyuha als eine Inkarnation Shankarshans. In der Gaura Chandrodaya heißt es, dass Vishwarupa nach seinem sogenannten Dahinscheiden mit Sri Nityananda Prabhu vermischt blieb. Vers 75. Die Erweiterung Baladevas, die man in der spirituellen Welt als Shankarshan kennt, ist die Bestandteil-Ursache, die unmittelbare Ursache der materiellen kosmischen Manifestation. Vers 76. Die gigantische universale Form nennt man die Vishwarupa-Inkarnation Mahashankarshans. Daher finden wir innerhalb der kosmischen Manifestation nichts außer dem Herrn selbst. Vers 77. So wie der Faden in einem Tuch sowohl die Länge als auch der Breite nach verläuft, so existiert alles, was wir in der kosmischen Manifestation sehen, direkt und indirekt in der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dies ist für den Herrn nicht sehr wunderbar. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 15, 35. Vers 78. Weil Mahashankarshan die Bestandteilursache und die wirklich wirkende Ursache der kosmischen Manifestation ist, ist er in jedem einzelnen Teil dieser Manifestation gegenwärtig. Sri Chaitanya nannte ihn deshalb seinen älteren Bruder. Die beiden Brüder sind in der spirituellen Welt als Krishna und Balaram bekannt, doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind sie Chaitanya und Nitai. Und so lautet die Schlussfolgerung, dass Nityananda der ursprüngliche Shankarshan Baladeva ist. Vers 79. Da der Gatte und die Gattin, in Klammern Jagannath Mishra und Sachimata, Vishwarupa als ihren Sohn bekommen hatten, waren sie in ihren Herzen sehr zufrieden. Aufgrund ihrer Freude begannen sie, den Lotusfüßen Govindas besondere Dienste zu leisten. Erläuterung: Ein weit verbreitetes Sprichwort in Indien lautet, dass jeder die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren beginnt, wenn er in Not ist, dass aber jemand, der in reichen Verhältnissen lebt, Gott vergisst. In der Bhagavad Gita, in Klammer 7,16, wird dies ebenfalls bestätigt. Wenn sie in der Vergangenheit fromm gehandelt haben, zeigen vier Arten von Menschen Interesse am hingebungsvollen Dienst, nämlich diejenigen, die leiden, diejenigen, die Geld brauchen, diejenigen, die nach Wissen suchen und diejenigen, die neugierig sind. Der Gatte und die Gattin Jagannath Mishra und Sachimata waren sehr unglücklich, weil ihre 8 Töchter gestorben waren. Als sie darauf Vishwarupa als ihren Sohn bekamen, waren sie zweifellos sehr glücklich. Sie wussten, dass sie es der Gnade des Herrn zu verdanken hatten, dass sie mit solchem Glück und solchem Reichtum gesegnet wurden. Statt daher den Herrn zu vergessen, wurden sie immer begieriger danach, den Lotusfüßen Govindas zu dienen. Wenn ein gewöhnlicher Mensch zu Reichtum kommt, vergisst er Gott. Doch je reicher ein Gottgeweihter durch die Gnade des Herrn wird, desto mehr betätigt er sich im Dienst des Herrn. Vers 80. Im Monat Januar des Jahres 1406, der Shakya-Ära, trat Sri Krishna in die Körper Jagannath Mishras und Sachis ein. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu wurde im Jahre 1407, Shakya-Ära, im Monat Palguna geboren. Doch hier sehen wir, dass er in die Körper seiner Eltern im Jahre 1406 im Monat Magia, Maga einging. Daher trat der Herr in die Körper seiner Eltern 13 volle Monate vor seiner Geburt ein. Im Allgemeinen bleibt ein gewöhnliches Kind 10 Monate lang im Leib seiner Mutter. Doch hier sehen wir, dass der Herr im Körper seiner Mutter 13 Monate blieb. Vers 81. Jagannath Mishra sagte zu Sachimata: Ich sehe wundervolle Dinge. Dein Körper leuchtet und es scheint, als halte sich jetzt die Glücksgöttin persönlich in meinem Hause auf. Vers 82. Wo immer ich hingehe, erweisen mir die Menschen Achtung. Auch wenn ich nicht danach frage, geben sie mir freiwillig Güter, Kleidung und Reis. Erläuterung: Ein Brahmana wird niemandes Diener. Jemand Dienst zu leisten, obliegt den Shudras. Ein Brahmana ist stets unabhängig, denn er ist ein Lehrer, spiritueller Meister und Ratgeber der Gesellschaft. Die Mitglieder der Gesellschaft versorgen ihn mit allen zum Leben notwendigen Dingen. In der Bhagavad Gita in Klammer 4.13 hat der Herr die Gesellschaft in 4 Einteilungen gegliedert: Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra. Eine Gesellschaft kann ohne diese wissenschaftliche Unterteilung nicht reibungslos funktionieren. Ein Brahmana sollte allen Mitgliedern der Gesellschaft gute Ratschläge erteilen. Ein Kshatriya sollte sich um die Verwaltung und um Gesetz und Ordnung in der Gesellschaft kümmern. Vaishyas sollten Naturalien erzeugen und Handel treiben, um alle Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. Und die Shudras sollten den höheren Klassen der Gesellschaft, in Klammer den Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, Dienst leisten. Jagannath Mishra war ein Brahmana. Deshalb schickten ihm die Menschen alles, was er zur Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse brauchte: Geld, Kleidung, Getreide und so fort. Während sich Sri Chaitanya im Schoß Sachimatas aufhielt, empfing Jagannath Mishra all diese Lebensnotwendigkeiten, ohne dass er danach zu fragen brauchte. Dank der Gegenwart des Herrn in seiner Familie erwies ihm jeder die Achtung, die ihm als Brahmana gebührte. Mit anderen Worten, wenn ein Brahmana oder Vaishnava an seiner Stellung als ewiger Diener des Herrn festhält und den Willen des Herrn ausführt, kann von Mangel in Bezug auf seinen persönlichen Unterhalt oder die Bedürfnisse seiner Familie keine Rede sein. Vers 83. Sachimata sagte zu ihrem Gemahl: Ich sehe auch wunderbar leuchtende Menschen im Weltall erscheinen, und es sieht aus, als würden sie Gebete darbringen. Erläuterung: Jagannath Mishra wurde von jedem auf der Erde geehrt und mit allen Notwendigkeiten versorgt. In ähnlicher Weise sah Mutter Sachi viele Halbgötter im Weltall, die Gebete darbrachten, weil Sri Chaitanya Mahaprabhu in ihren Schoß gegenwärtig war. Vers 84. Jagannath Mishra erwiderte darauf: In einem Traum sah ich, wie das strahlende Reich des Herrn in mein Herz eintrat. Vers 85. Von meinem Herzen trat es in dein Herz ein. Ich kann daher verstehen, dass bald eine große Persönlichkeit geboren wird. Vers 86. Nach diesem Gespräch waren Gatte und Gattin von Freude erfüllt und dienten gemeinsam in ihrem Haus dem Shaligram Shila. Erläuterung: Vor allem im Haus eines jeden Brahmana muss ein Shaligram Shila sein, der von der Brahmana-Familie verehrt wird. Diese Sitte ist noch heute weit verbreitet. Menschen, die von ihrer Kaste her Brahmana sind, das heißt in einer Brahmana-Familie geboren wurden, müssen den Shaligram Shila verehren. Unglückseligerweise verehren mit dem Fortschreiten des Kali-Yuga die sogenannten Brahmanas den Shaligram Shila nicht länger, obwohl sie sehr stolz darauf sind, in Brahmana-Familien geboren zu sein. Im Grunde ist es seit unverdenklicher Zeit Sitte gewesen, dass jemand, der in einer Brahmana-Familie geboren wurde, unter allen Umständen den Shaligram Shila verehren muss. In unserer Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein sind einige Mitglieder sehr bestrebt, den Shaligram Shila einzuführen. Doch wir haben absichtlich bis jetzt davon Abstand genommen, weil die meisten Mitglieder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein nicht ursprünglich aus Familien der Brahmana-Kaste kommen. Wenn wir nach einiger Zeit sehen, dass sie tatsächlich streng den Maßstäben brahmanischen Benehmens folgen, werden wir die Verehrung des Shaligram Shila einführen. Im heutigen Zeitalter ist die Verehrung des Shaligram Shila nicht so wichtig wie das Chanten des heiligen Namens des Herrn, So lautet die Unterweisung der Shastras. Harinam, 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 Eva Kevalam. Kalo Naste, Eva Naste, Eva Naste, Eva Gatir Anyata. Srila Jiva Goswami ist der Ansicht, dass man durch das vergehenlose Chanten des Heiligen Namens die absolute Vollkommenheit erreicht. Nichtsdestoweniger ist der Verehrung der Bildgestalt Gottes im Tempel ebenfalls erforderlich, um nämlich den Zustand des Geistes zu läutern. Wenn man daher im spirituellen Bewusstsein fortgeschritten ist oder sich in vollkommener Weise auf die spirituellen Ebene befindet, mag man sich der Verehrung des Shalagram Shila zuwenden. Der Übergang des Herrn vom Herzen Jagannath Mishras zum Herzen Satchimatas wird von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wie folgt erklärt. Man muss die Schlussfolgerung ziehen, dass Jagannath Mishra und Satchimata Nityananda Siddha, Nitya Siddhas oder ewig befreite Gefährten des Herrn sind. Ihre Herzen sind immer unverunreinigt und daher vergessen sie die höchste Persönlichkeit Gottes niemals. Ein gewöhnlicher Mensch in der materiellen Welt hat ein verunreinigtes Herz. Er muss daher zuerst sein Herz läutern, um auf die transzendentale Ebene zu kommen. Doch Jagannath Mishra und Satchimata waren kein gewöhnlicher Mann und keine gewöhnliche Frau mit verunreinigten Herzen. Wenn das Herz unverunreinigt ist, sagt man, es befinde sich in der existenziellen Stellung Vasudeva. Vasudeva kann Vasudeva zeugen oder Krishna, der sich auf der transzendentalen Ebene befindet. Man muss verstehen, dass Satchimata nicht wie eine gewöhnliche Frau durch Sinnenlust schwanger wurde. Man sollte die Schwangerschaft Satchimatas nicht für die einer gewöhnlichen Frau halten, denn dies ist ein Vergehen. Man kann die Schwangerschaft Satchimatas verstehen, wenn man tatsächlich im spirituellen Bewusstsein fortgeschritten und völlig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 2,16 heißt es: Bhagavan api vishva atma bhaktanam apyan karaha avivishama sha bhagena man anakaduntubehe. Diese Feststellung bezieht sich auf die Geburt Krishnas. Die Inkarnation des Herrn trat in den Geist Vasudevas ein und wurde dann zum Geist Devakis befördert. Srila Sridhar Swami gibt in diesem Zusammenhang folgende Anmerkung: Mana avivesha manasya aviram babuva jivanam iva na datu sambanda ite artaha. Es könnte keine Rede von einem Samenakus sein, wie dieser für die Geburt eines gewöhnlichen Menschen erforderlich ist. Srila Rupa Goswami kommentiert in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass Sri Krishna zunächst im Geiste Anakadundubis oder Vasudevas erschien und darauf zum Geist Devakis befördert wurde. So nahm die spirituelle Glückseligkeit im Geiste Devaki Devis allmählich immer mehr zu, ebenso wie der Mond jede Nacht zunimmt, bis er zum Vollmond wird. Zur Zeit seines Erscheinens kam Sri Krishna aus dem Geiste Devakis und erschien im Gefängnis Kamsas neben Devakis Bett. Zu der Zeit dachte Devaki, durch den Zauber Yogamayas ihr Kind sei geboren worden. Selbst die Halbgötter aus dem himmlischen Königreich wurden darüber verwirrt. Wie es heißt, Muyanti Yat Suryaha, in Klammer Srimad Bhagavatam 1.1.1. Sie kamen, um Devaki ihre Gebete darzubringen, da sie glaubten, der höchste Herr befinde sich in ihrem Schoß. Die Halbgötter kamen aus ihrem himmlischen Königreich nach Mathura. Dies bedeutet, dass Mathura noch wichtiger ist als das himmlische Königreich des höheren Planetensystems. Sri Krishna hält sich als der ewige Sohn Yasoda Mais immer in Vrindavan auf. Die Spiele Sri Krishnas finden ohne Unterlass sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt statt. In solchen Spielen hält sich der Herr stets für den ewigen Sohn von Mutter Yashoda und Vater Nanda Maharaj. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam, 6. Kapitel, Vers 43 heißt es: Wenn der großmütige, weichherzige Nanda Maharaj von einer Reise zurückkehrte, nahm er sogleich seinen Sohn Krishna auf den Schoß und erfuhr transzendentale Glückseligkeit, wenn er den Duft seines Kopfes einatmete. In ähnlicher Weise heißt es im 10. Kanto, 9. Kapitel, Vers 21: Diese Persönlichkeit Gottes, die als der Sohn einer Kuhhirten erschien, ist für die Gottgeweihten leicht erhältlich und zu verstehen, wohingegen diejenigen, die unter der Auffassung körperlichen Lebens stehen, unfähig sind, den Herrn zu verstehen, obwohl sie in Tapasya sehr fortgeschritten oder sogar große Philosophen sein mögen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zitiert als nächstes Sripad Baladeva Vidyam Abhashuna, der sich auf die Gebete bezieht, die die Halbgötter an Krishna im Leibe Devakis richteten und der die Geburt Sri Krishnas wie folgt zusammenfasst. So wie der aufgehende Mond Licht im Osten manifestiert, so behielt Devaki, die sich stets auf der transzendentalen Ebene befand, da sie von Vasudeva, dem Sohn Surya Senas, in den Krishna-Mantra eingeweiht worden war, Krishna in ihrem Herzen. Aus dieser Feststellung des Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 2,18 geht hervor, dass die höchste Persönlichkeit Gottes sich im Herzen Devakis manifestierte, nachdem er aus dem Herzen Anakantundubis oder Vasudevas dorthin befördert worden war. Srila Baladeva Vidyum Bhashuna zufolge bedeutet das Herz Devakis den Schoß Devakis, den im Srimad Bhagavatam 10. Kanto 2. Kapitel Vers 41 sagen die Halbgötter: Mutter Devaki, der Herr befindet sich bereits in deinem Schoß. Dass der Herr aus dem Herzen Vasudevas zum Herzen Devakis befördert wurde, bedeutet daher, dass er in den Schoß Devakis befördert wurde. In ähnlicher Weise bedeutet im Zusammenhang mit der Erscheinung Sri Chaitanya Mahaprabhus, wie sie im Chaitanya Charitamrita beschrieben wird, die Worte Visheshe Sevana Kara Govinda Charana, in Klammer, sie begannen besonders die Lotusfüße Govindas zu verehren. Dass sie Sri Chaitanya genau wie Krishna im Herzen Devakis durch das Herz Vasudevas erschien, im Herzen Sachidevas durch das Herz Jagannath Mishras erschien. Das ist das Geheimnis der Erscheinung Sri Chaitanya Mahaprabhus. Folglich sollte man nicht denken, Sri Chaitanyas Erscheinen sei die eines gewöhnlichen Menschen oder Lebewesens. Dieses Thema ist ein wenig schwierig zu verstehen, doch für Geweihte des Herrn wird es überhaupt nicht schwierig sein, die Aussage Krishnadas Kaviraj Goswamis zu verwirklichen. Vers 87. So näherte sich die Schwangerschaft ihrem 13. Monat, doch gab es immer noch kein Zeichen für die Niederkunft des Kindes. Jagannath Mishra wurde daher sehr besorgt. Vers 88. Nilambara Chakravarti, in Klammer der Großvater Sri Chaitanya Mahaprabhus, sagte, dass das Kind, indem es einen glücksverheißenden Augenblick nutzen werde, in diesem Monat zur Welt kommen werde. Vers 89. So nahte schließlich im Jahre 1407 der Shakya-Ära im Monat Palguna, in Klammer März-April, am Vollmondabend der ersehnte glücksverheißende Augenblick. Erläuterung. Srila Bhaktivinod Thakur hat in seinem Amrita Pravana Bhasya das Horoskop Sri Chaitanya Mahaprabhus erstellt. Die Deutung des Horoskops nach Bhaktivinod Thakur besagt, dass die Konstellation zur Zeit der Geburt Sri Chaitanya Mahaprabhus wie folgt aussah: Shukra in Klammer Venus und die Konstellation der Ashwini-Sterne befand sich im Mesha Rashi in Klammer Widder, Ketu in Klammer der 9. Planet und Uttara Palguni standen im Sima Rashi in Klammer Löwe, Chandra in Klammer der Mond stand im Purva Palguni in Klammer im 11. Mondhaus, Shani in Klammer Saturn und Cheshta standen in Vrishkika in Klammer Skorpion, Priyaspati in Klammer Jupiter und Purva Shada standen im Danu in Klammer Schütze, Mangala in Klammer Mars und Shravana standen in Makara in Klammer Steinbock, Ravi in Klammer Sonne stand in Kumbha Rashi in Klammer Wassermann, Rahu stand in Purva Bhadrapada und Buddha in Klammer Merkur und Uttarbhadrapada standen in Mina in Klammer Fische. Der Tag war Simmalangna. Vers 90. Dem Jyotirveda oder der vedischen Astronomie zufolge deutet die Erscheinung des Löwen sowohl im Tigriszeichen als auch zur Zeit der Geburt (in Klammer: Lagna) auf eine sehr hohe Konjunktion von Planeten hin, einen Bereich, der unter dem Einfluss von Satvarga und Ashtavarga steht, die allglücksverheißende Augenblicke sind. Erläuterung: Die Unterteilungen des Satvarga-Bereiches nennt man technisch Kshetra, Hora, Drekana, Navamsha, Dvadashamsha und Trimshamsha. Der jyotirvedischen Astrologie zufolge kann man den glücksverheißenden Augenblick bestimmen, wenn man berechnet, wer die Konstellation der sechs Bereiche regiert. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der vormals ebenfalls ein großer Astrologe war, sagt, dass in dem Buch Prajajataka und anderen Büchern Anweisungen zu finden sind, durch die man die Bewegung der Sterne und Planeten feststellen kann. Wer weiß, wie man eine gerade Linie zieht und so den Bereich des Ashtavarga versteht, kann die glücksverheißende Konstellation erklären. Diese Wissenschaft ist besonders Menschen bekannt, die man Hora Shastra Vid nennt, oder diejenigen, die die Schrift namens Hora kennen. Gestützt auf astrologische Berechnungen aus der Hora-Schrift bestimmte Nilambara Chakravarti, der Großvater Sri Chaitanya Mahaprabhus, den glücksverheißenden Augenblick, in dem der Herr erscheinen würde. Vers 91. Als der flecklose Mond Chaitanya Mahaprabhu sichtbar wurde, wozu brauchte man noch einen Mond voll schwarzer Flecken auf dem Körper? Vers 92. Indem er dies in Betracht zog, verhüllte Rahu, der schwarze Planet, den Vollmond und augenblicklich überfluteten Schwingungen von Krishna, Krishna, Hari, die drei Welten. Erläuterung: Dem Jyotirveda zufolge schiebt sich der Planet Rahu vor den Vollmond und so findet eine Mondfinsternis statt. Es ist in Indien Brauch, dass die Anhänger der vedischen Schriften in der Ganga oder im Meer baden, sobald eine Mond- oder Sonnenfinsternis eintritt. Alle strengen Befolger der vedischen Religion stehen während der ganzen Zeit der Verfinsternis im Wasser und chanten den Hare Krishna Mahamantra. Zur Zeit der Geburt Sri Chaitanya Mahaprabhus fand eine solche Mondfinsternis statt und naturgemäß standen alle Menschen im Wasser und chanteten Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vers 93. So chanteten alle Menschen den Hare Krishna Mahamantra während der Mondfinsternis und ihre Gemüter waren von Verwunderung ergriffen. Vers 94. Als die ganze Welt so den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes chantete, erschien Krishna in der Gestalt Gaura Haris auf der Erde. Vers 95. Die ganze Welt war erfreut. Während die Hindus den heiligen Namen des Herrn chanteten, ahmten die Nicht-Hindus, vor allem die Mohammedaner, im Scherz die Worte nach. Erläuterung: Obwohl die Mohammedaner oder Nicht-Hindus kein Interesse daran haben, den heiligen Namen des Herrn, den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, ahmten die Mohammedaner die Hindus in Navadvip nach, als diese während der Mondfinsternis den heiligen Namen des Herrn chanteten. So chanteten die Hindus und Mohammedaner gemeinsam den heiligen Namen des Herrn, als Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien. Vers 96. Während alle Frauen auf der Erde den heiligen Namen Haris chanteten, wurden auf den himmlischen Planeten getanzt und musiziert, denn die Halbgötter waren sehr neugierig. Vers 97. In dieser Atmosphäre wurden alle 10 Himmelsrichtungen sowie die Wellen der Flüsse fröhlich. Darüber hinaus wurden alle Wesen, sich bewegende und sich nicht bewegende, von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt. Vers 98. So stieg durch seine Barmherzigkeit der Vollmond Gaura Hari am Bezirk von Nadia auf, das mit Ujjayini verglichen wird, wo man die Sonne zuerst sieht. Sein Aufsteigen in den Himmel vertrieb die Finsternis des sündigen Lebens. Und so wurden die drei Welten fröhlich und chanteten den heiligen Namen des Herrn. Vers 99. Zu der Zeit tanzte Sri Advaita Acharya Babu in seinem Haus in Shantipura voller Freude, Indem er Haridas Thakur bei der Hand nahm, tanzte er und chantete laut Hare Krishna. Aber warum sie tanzten, konnte niemand verstehen. Erläuterung: Hieraus geht hervor, dass sich Sri Advaita Prabhu zu dieser Zeit in seinem Elternhaus in Shantipuri aufhielt. Haridas Thakur pflegte ihn oft zu besuchen. Er war daher zu dieser Zeit ebenfalls dort, und als Sri Chaitanya Mahaprabhu geboren wurde, begannen beide augenblicklich zu tanzen. Doch niemand in Shantipura konnte verstehen, warum diese beiden heiligen Personen tanzten. Vers 100. Als Advaita Acharya und Haridas Thakur die Mondfinsternis sahen, lachten sie und begaben sich sogleich zum Ufer der Ganga und badeten in der Ganga mit großem Jubel. Die Gelegenheit der Mondfinsternis nutzend, verteilte Advaita Acharya durch seine geistige Stärke allerlei Arten von Almosen an die Brahmanas. Erläuterung: Es ist unter den Hindus Brauch, während der Zeit einer Mond- oder Sonnenfinsternis den Armen so viele Spenden wie möglich zu geben. Advaita Acharya, der diese Finsternis nutzte, verteilte daher an die Brahmanas allerlei Spenden. Im Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 3. Kapitel, Vers 11 heißt es, dass Vasudeva bei Krishnas Geburt sogleich diesen Augenblick nutzte und den Brahmanas zehntausende Kühe schenkte. Es ist unter Hindus Brauch, dass die Eltern voller Jubel große Spenden verteilen, wenn ein Kind, insbesondere ein männliches, geboren wird. Advaita Acharya war im Grunde daran interessiert, Spenden zu verteilen, weil Sri Chaitanya zur Zeit der Mondfinsternis geboren wurde. Die Menschen konnten jedoch nicht verstehen, warum Advaita Acharya solch eine Vielfalt von Dingen als Spende gab. Er tat dies nicht wegen der Mondfinsternis, sondern weil der Herr zu dieser Zeit geboren wurde. Er verteilte Spenden genauso wie Vasudeva es zur Zeit von Krishnas Erscheinen tat. Vers 101. Als Haridas Thakur sah, dass die ganze Welt jubelte, war er sehr erstaunt und er wandte sich direkt und indirekt an Advaita Acharya. Dein Tanzen und Verteilen von Spenden bereitet mir große Freude. Ich kann verstehen, dass sich hinter diesen Handlungen eine bestimmte Absicht verbirgt. Vers 102. Acharya Ratna, in Klammer Chandra Shekhara und Srivas Thakur waren von Freude überwältigt. Und sogleich begaben sie sich an das Ufer der Ganga, um im Wasser der Ganga ein Bad zu nehmen. Ihre Gemüter waren von Freude erfüllt, und sie chanteten den Hare Krishna Mantra und gaben Almosen durch geistige Stärke. Vers 103. Alle Gottgeweihten, wo immer sie sich befanden, in jeder Stadt und in jedem Land, tanzten daher, führten Sanketan durch und gaben unter dem Vorwand der Mondfinsternis Almosen durch geistige Stärke, da ihre Gemüter von Freude überwältigt waren. Vers 104. Alle Arten von achtbaren Brahmana-Herren und Damen, die Teller mit vielerlei Gaben trugen, kamen mit ihren Geschenken. Als sie das neugeborene Kind sahen, dessen Gestalt natürlich glänzendem Gold glich, sprachen sie alle voller Freude ihre Segenswünsche aus. Vers 105. Indem sie sich als Frauen von Brahmanas verkleideten, kamen alle himmlischen Damen, auch die Gattinnen Brahmas, Shivas, Sri Nishinga Devs, König Indras und Vasishta Rishi sowie Ramba, ein Tanzmädchen des Himmels, mit vielerlei Gaben dorthin. Erläuterung: Als Sri Chaitanya Mahaprabhu ein neugeborenes Kind war, besuchten ihm die Frauen aus der Nachbarschaft, die meistenteils die Frauen achtbarer Brahmanas waren. Als Brahmana-Frauen verkleidet, kamen auch himmlische Frauen wie die Gattinnen Brahmas und Shivas, um das neugeborene Kind zu sehen. Gewöhnliche Menschen sahen sie als achtbare Brahmana-Frauen aus der Nachbarschaft. Doch eigentlich waren sie alle himmlische Frauen, die sich nur so gekleidet hatten. Vers 106. Im Weltall brachten alle Halbgötter, einschließlich der Bewohner von Gandharva Loka, Sita Loka und Charana Loka, ihre Gebete dar und tanzten zu wohlklingenden Gesängen dem Schlagen von Trommeln. Und auch in der Stadt Navadvip versammelten sich alle berufsmäßigen Tänzer, Musiker und Sänger und tanzten voller Jubel. Erläuterung: So wie es berufsmäßige Sänger, Tänzer und Vortragskünstler von Gebeten auf den himmlischen Planeten gibt, So gibt es noch heute in Indien berufsmäßige Tänzer, Sänger und Segner, und die zu Familienzeremonien, besonders zu Hochzeiten und Geburtstagen bestellt werden. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie bei solchen Anlässen von den Hindus Almosen entgegennehmen. Eunuchen nutzen solche Zeremonien ebenfalls aus, um Spenden zu bekommen. So verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Solche Menschen treten niemals in jemandes Dienst oder beschäftigen sich in der Landwirtschaft oder im Geschäftsleben. Sie nehmen nur Almosen von benachbarten Freunden entgegen, um so friedlich für ihren Unterhalt zu sorgen. Die Bhattas sind eine Gruppe von Brahmanas, die solche Zeremonien besuchen, um Segnungen zu erteilen, indem sie Gedichte verfassen, die auf den vedischen Schriften fußen. Vers 107. Niemand konnte verstehen, wer kam und wer ging, wer tanzte und wer sang. Noch konnte jemand die Sprache des anderen verstehen. Doch die Wirkung war dergestalt, dass alles Unglück und alles Klagen sogleich vertrieben und die Menschen von Jubel erfüllt wurden. So wurde Jagannath Mishra ebenfalls von Freude überwältigt. Vers 108. Sowohl Chandrashekhara Acharya als auch Srinivas Thakur kamen zu Jagannath Mishra und zogen seine Aufmerksamkeit in vielerlei Weise auf sich. Sie vollzogen die rituellen Zeremonien, die den regulierenden Prinzipien zufolge zur Zeit der Geburt vorgeschrieben sind. Auch gab Jagannath Mishra vielerlei Spenden. Vers 109. Was immer Jagannath Mishra an Geschenken und Gaben besaß, was immer er in seinem Hause hatte, verteilte er unter den Brahmanas, berufsmäßigen Sängern, Tänzern, Bhattas und den Armen. Er ehrte sie alle, indem er ihnen reiche Almosen gab. Vers 110. Die Frau Srivas Thakurs, die Malini hieß, kam zusammen mit der Frau Chandrashekhara Acharyas, in Klammer Acharya Ratnas, und anderen Damen voller Freude dorthin, um das Kind mit Zinnober, Turmerik, Öl, vermischten Reis, Bananen und Kokosnüssen zu verehren. Erläuterung: Zinnober, Kai, in Klammer vermischter Reis, Bananen, Kokosnüsse und Turmerik mit Öl vermischt, sind glücksverheißende Gaben bei einer solchen Zeremonie. So wie es Puffreis gibt, so gibt es ein anderes Reisgericht namens Kai oder vermischter Reis, der zusammen mit Bananen als ein sehr glücksbringendes Geschenk gilt. Auch mit Öl vermischter Turmerik und Zinnober sind glücksbringend, und man bestreicht damit den Körper eines neugeborenen Kindes oder einer Person, die heiratet. All diese Dinge sind bei familiären Anlässen glücksbringend. Wir sehen, dass solche Zeremonie vor 5000 Jahren bei der Geburt Sri Chaitanya Mahaprabhus streng durchgeführt wurden. Doch heutzutage werden solche rituellen Zeremonien nur noch selten vollzogen. Für gewöhnlich schickt man eine schwangere Mutter in ein Krankenhaus, und sobald ihr Kind geboren ist, wäscht man es mit einem Antiseptikum, und damit ist die Sache erledigt. Vers 111. Eines Tages, nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu geboren worden war, begab sich die für die ganze Welt verehrenswürdige Frau Advaita Acharyas Sita Devi mit Erlaubnis ihres Gemahls mit vielerlei Gaben und Geschenken zu diesem erhabensten Kind. Erläuterung: Es scheint, dass Advaita Acharya zwei verschiedene Häuser besaß, eines in Shatipura und ein zweites in Navadvip. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu geboren wurde, wohnte Advaita Acharya nicht in seinem Haus in Navadvip, sondern in seinem Haus in Shatipura. Deshalb kam, wie zuvor in Vers 99 erklärt wurde, in Klammer Nijalaya, Sita von Advaitas altem Elternhaus in Shatipura nach Navadvip, um dem neugeborenen Kind Chaitanya Mahaprabhu Gaben zu bringen. Vers 112. Sie brachte allerlei goldene Schmuckstücke wie Reifen für die Hand, Armreifen, Halsketten und Fußringe. Vers 113. Es gab auch in Gold gefasste Tigerkrallen, Hüftenschmuck aus Seide und spitze Geschmeide für die Hände und Füße, schön bedruckte seidene Saris und ein Kinderkleid, das ebenfalls aus Seide gemacht war. Viele andere Dinge, einschließlich Gold- und Silbermünzen, wurden dem Kind ebenfalls dargebracht. Erläuterung: Die Gaben, die Sita Thakurani, die Frau Advaita Acharyas, brachte, zeigen, dass Advaita Acharya zu der Zeit ein sehr reicher Mann war. Obwohl Brahmanas nicht die reichen Männer der Gesellschaft sind, war Advaita Acharya als Führer der Brahmanas in Shantipura recht wohlhabend. Deshalb brachte er dem Kind Sri Chaitanya Mahaprabhu viele Schmuckstücke. Das aber Kamalakanta Vishwasa, den König von Jagannath Puri, Maharaj Prataparatra, um 300 Rupien bat, mit der Begründung, Advaita Acharya schulde diesen Betrag, deutet darauf hin, dass es für einen solch reichen Mann, der viele wertvolle Schmuckstücke, Saris und andere Dinge fortschenken konnte, schwierig war, 300 Rupien zurückzuzahlen. Daher war der Wert einer Rupie zu dieser Zeit viele tausende Mal größer als heute. In unseren Tagen fällt es niemandem schwer, eine Schuld von 300 Rupien zu begleichen. Doch kann ein gewöhnlicher Mann solch kostbare Schmuckstücke besitzen, um sie dem Sohn eines Freundes zu schenken? Wahrscheinlich entsprach der Wert von 300 Rupien der damaligen Zeit dem heutigen Wert von 3000 Rupien. Vers 114. In einer mit Tüchern verhängten Sänfte und begleitet von Dienerinnen kam Sita Thakurani zum Hause Jagannath Mishras und brachte viele glückbringende Dinge wie frisches Gras, rohen Reis, Gorochana, Turmeric, Kunkuma und Sandelholz. All diese Gaben füllten einen großen Korb. Erläuterung: Die Worte Vastra, Gupta, Dola sind in diesem Vers sehr wichtig. Noch vor 50 oder 60 Jahren besuchten in Kalkutta alle achtbaren Frauen einen Nachbarn in einer Sänfte, die von vier Männern getragen wurde. Die Sänfte war mit weichen Baumwolltüchern verhangen, so dass es keine Möglichkeit gab, eine achtbare Frau zu sehen, während sie sich in der Öffentlichkeit aufhielt. Frauen, besonders solche, die aus achtbaren Familien stammten, konnten von keinen gewöhnlichen Menschen gesehen werden. Diese Sitte ist heute noch an abgelegenen Orten üblich. Das Sanskritwort Asurya Pashya deutet darauf hin, dass eine achtbare Frau nicht einmal von der Sonne gesehen werden konnte. In der Kultur des Orients ist diese Sitte sehr weit verbreitet und wurde von ehrbaren Frauen sowohl von Hindus als auch von Moslems streng befolgt. Wir haben in unserer Kindheit die Erfahrung gemacht, dass unsere Mutter nicht zu Fuß zu einem benachbarten Haus ging, um einer Einladung zu folgen. Sie ging dorthin entweder in einem Wagen oder in einer Sänfte, die von vier Männern getragen wurde. Dieser Brauch wurde auch vor 500 Jahren streng eingehalten, und die Frau Advaita Acharyas, die eine sehr achtbare Dame war, hielt sich an die Sitten und Gebräuche, die in der damaligen Gesellschaft üblich waren. Vers 115. Als Sita Thakurani zum Hause Sachidevis kam und ihre vielen Speisen, Gewänder und andere Geschenke brachte, erstaunte sie der Anblick des neugeborenen Kindes, denn sie sah, dass das Kind abgesehen von der unterschiedlichen Hauttönung unmittelbar Krishna aus Gokula war. Erläuterung: Eine Petari ist eine Art großer Korb, den man zu zweit mit Hilfe eines Stockes trägt, den man über die Schultern legt. Jemand, der eine solche Last trägt, wird Bari genannt. Diese Methode, Gepäck, Pakete zu tragen, ist noch heute in Indien und anderen orientalischen Ländern üblich. Wir haben gesehen, dass diese Methode noch heute in Jakarta, Indonesien, Anwendung findet. Vers 116. Als Sita Thakurani die transzendentale körperliche Ausstrahlung des Kindes sah und bemerkte, dass seine schön geformten Glieder voll glücksverheißender Zeichen waren und seine Gestalt eine Form aus Gold glich, empfand sie große Zufriedenheit, und durch ihre mütterliche Zuneigung war ihr, als schmelze ihr Herz. Vers 117. Sie segnete das neugeborene Kind, indem sie frisches Gras und Reis auf seinen Kopf legte und sagte: Mögest du mit einem langen Leben gesegnet sein. Doch da sie sich vor Geistern und Hexen fürchtete, gab sie dem Kind den Namen Nimai. Erläuterung: Dakini und Shankini sind zwei Begleiterinnen Shivas und seiner Frau, von denen es heißt, dass sie sehr unglückbringend sind, da sie aus geisterhaftem Leben geboren wurden. Man glaubt, dass sich solch unglückbringende Geschöpfe einen Nimai-Baum nicht nähern können. Zumindest vom medizinischen Standpunkt aus ist Nimai-Holz höchst antiseptisch und früher war es Brauch, vor jedem Haus einen Nimai-Baum zu pflanzen. An breiten Straßen in Indien, besonders in Uttar Pradesh, stehen Hunderttausende von Nimai-Bäumen. Nimai-Holz ist so antiseptisch, dass die ayurvedische Wissenschaft es benutzt, um Lepra zu heilen. Medizinische Wissenschaftler haben aus dem Nimai-Baum den Wirkstoff gewonnen, der unter dem Namen Margoshi-Säure bekannt ist. Nimai wird für viele Zwecke verwendet, besonders zum Zähneputzen. In indischen Dörfern gebrauchten 90% der Menschen Nimai-Zweige zu diesem Zweck. Wegen all der antiseptischen Wirkungen des Nimai-Baumes und weil Sri Chaitanya unter einem Nimai-Baum geboren wurde, gab Sita Thakurani dem Herrn den Namen Nimai. Später in seiner Jugend wurde er als Nimai-Pandit gefeiert und in den Nachbardörfern rief man ihn bei diesem Namen, obwohl sein wirklicher Name Vishwambara lautete. Vers 118. An dem Tag, an dem die Mutter und der Sohn ihr Bad nehmen und das Wochenbett verließen, gab ihnen Sita Thakurani allerlei Schmuckstücke und Kleider und ehrte dann auch Jagannath Mishra. Und nachdem Sita Thakurani von Mutter Sachi Devi und Jagannath Mishra geehrt worden war, fühlte sie sich sehr glücklich und kehrte nach Hause zurück. Erläuterung: Am fünften Tag nach der Geburt eines Kindes und auch am neunten Tag nimmt die Mutter ein Bad entweder in der Gange oder an einem heiligen Ort. Dies nennt man Nishkramana oder die Zeremonie, die gefeiert wird, wenn die Mutter das Wochenbett verlässt. Heute ist das Entbindungsheim ein Krankenhaus. Doch früher wurde in jedem achtbaren Haus ein Zimmer als Entbindungszimmer freigehalten, in dem Kinder geboren werden könnten. Und am neunten Tag nach der Geburt eines Kindes kam die Mutter in einer Zeremonie, die man Nishkramana nennt, heraus und benutzte wieder die gewöhnlichen Räume. Von den 10 Läuterungszeremonien ist Nishkramana eine. Vormals betrachteten vor allem in Bengalen die höheren Kasten 4 Monate nach der Geburt eines Kindes als Quarantänezeit. Am Ende des 4. Monats musste die Mutter zunächst einmal den Sonnenaufgang sehen. Später hielten sich die höheren Kasten, nämlich die Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, nur noch an 21 Tage Quarantäne, wohingegen die Shudras 30 Tage einhalten mussten. Bei den Gesellschaftsgruppen, die man als Kartambaja und Satima kennt, wurden Mutter und Kind nach der Quarantäne sogleich geläutert, indem man sie im Sankirtan und Harinuta in Klammer kleinen Stückchen Süßigkeiten bewarf. Sachi Devi und Jagannath Mishra wurden zusammen mit dem neugeborenen Kind von Sita Thakurani geehrt. Und in ähnlicher Weise wurde Sita Thakurana von Sachi Devi und Jagannath Mishra geehrt, als sie nach Hause zurückkehrte. So war es Sitte in achtbaren Familien in Bengalen. Vers 119. So waren alle Wünsche Mutter Sachi Devis und Jagannath Mishras erfüllt, da sie einen Sohn bekommen hatten, der der Gemahl der Glücksgöttin war. Ihr Haus war immer mit Reichtümern und Getreide gefüllt. So wie sie den geliebten Körper Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, nahm ihre Freude Tag für Tag zu. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Deshalb erwies ihm jeder seine Achtung. Selbst die Bewohner des Himmels kamen in den Kleidern gewöhnlicher Menschen, um dem Herrn ihre Achtung zu erweisen. Sein Vater und seine Mutter, Jagannath Mishra und Sachi Devi, wurden in ihren Herzen sehr zufrieden, als sie sahen, wie ihr transzendentaler Sohn geehrt wurde. Vers 120. Jagannath Mishra war ein vorbildlicher Vaishnava. Er war friedfertig, von Sinnenbefriedigung zurückgezogen, rein und beherrscht. Deshalb hegte er kein Verlangen, materiellen Reichtum zu genießen. Was immer er durch den Einfluss seines transzendentalen Sohnes an Geld bekam, spendete er den Brahmanas, damit sie Vishnu erfreuen können. Vers 121. Nachdem Nilbara Chakravarti den Augenblick der Geburt Sri Chaitanya Mahaprabhus berechnet hatte, sagte er vertraulich zu Jagannath Mishra, dass er alle Merkmale einer großen Persönlichkeit sowohl im Körper als auch im Augenblick der Geburt des Kindes sehe. So verstand er, dass dieses Kind in der Zukunft alle drei Welten befreien würde. Vers 122. So erschien Sri Chaitanya Mahaprabhu aus seiner grundlosen Barmherzigkeit im Hause Sachi Devis. Sri Chaitanya ist zu jedem, der diese Erzählung seiner Geburt hört, sehr barmherzig. Eine solche Person erreicht die Lotusfüße des Herrn. Vers 123. Jeder, der einen menschlichen Körper erreicht, sich jedoch nicht dem Kult Sri Chaitanya Mahaprabhus zuwendet, bringt sich um seine Gelegenheit. Amraduni ist ein strömender Fluss des Nektars des hingebungsvollen Dienstes. Wenn man, nachdem man einen menschlichen Körper bekommen hat, das Wasser in ein Giftloch materiellen Glücks trinkt, statt das Wasser eines solchen Flusses, wäre es besser, nicht gelebt zu haben, sondern lange zuvor gestorben zu sein. Erläuterung. In diesem Zusammenhang hat Srimad Prabodhananda Saraswati die folgenden Verse in sein Chaitanya Chandramrita verfasst. Die materielle Welt ist ohne Krishna-Bewusstsein. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna-Bewusstsein in Person. Wenn daher ein großer Gelehrter oder Wissenschaftler Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht versteht, wandert er ohne Zweifel sinnlos in der Welt umher. Wer nicht den Nektar des hingebungsvollen Dienstes auffängt, der während der Gegenwart von Sri Chaitanya Mahaprabhus Kult überfließt, ist zweifellos der Ärmste der Armen. Die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus ist wie ein anwachsendes Meer von Nektar. Wer nicht die kostbaren Edelsteine in diesem Meer aufsammelt, ist ohne Zweifel der Ärmste der Armen. In ähnlicher Weise heißt es im Srimad Bhagavatam in Klammer 2, 3, 19, 20 und 23: Wer keine Verbindung zum Krishna-Bewusstsein hat, mag in der sogenannten menschlichen Gesellschaft eine sehr bedeutende Persönlichkeit sein. Doch ist er im Grunde nicht besser als ein großes Tier. Solch große Tiere werden im Allgemeinen von anderen Tieren wie Hunden, Schweinen, Kamelen und Eseln gepriesen. Wer sein Ohr nicht dem Hören über die höchste Persönlichkeit Gottes leiht, sollte als jemand angesehen werden, der Ohröffnungen wie Löcher auf einem Feld besitzt. Obwohl dieser Mensch eine Zunge hat, gleicht sie der Zunge eines Frosches, der unnötigerweise durch Quaken Störung verursacht und die Schlange des Todes anlockt. In ähnlicher Weise muss jemand, der weder den Staub von den Lotusfüßen großer Gottgeweihter nutzt, noch den Duft der Tulasi-Blätter einatmet, die den Lotusfüßen des Herrn geopfert wurden, als jemand angesehen werden, der tot ist, obwohl er so aussieht, als arbeite er. Im Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 1. Kapitel, Vers 4 heißt es: Wer außer denjenigen, die Tiere oder die Seele töten, wird sich nicht darum kümmern, Lobpreisungen über die höchste Persönlichkeit Gottes zu hören. Solche Lobpreisungen genießen Personen, die von der Verunreinigung der materiellen Welt befreit sind. In ähnlicher Weise heißt es im 3. Kanto, 23. Kapitel, Vers 56 des Bhagavatam: Obwohl ein Mensch augenscheinlich lebt, muss er als ein toter Körper angesehen werden, wenn er nicht den Lotusfüßen großer Gottgeweihter dient. Vers 124. Indem ich die Lotusfüße von Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Acharya, Advaita Chandra, Swarup Damodar, Rupa Goswami und Raghunath Das Goswami als mein Eigentum auf meinen Kopf setze, habe ich Krishna Das Kaviraj Goswami so die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus beschrieben. Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Prabhu, Swarup Damodar, Rupa Goswami, Raghunath Das und ihre Nachfolger werden alle von Krishna Das Kaviraj Goswami anerkannt. Jeder, der in die Fußstapfen Kaviraj Goswamis tritt, nimmt ebenfalls die Lotusfüße der oben erwähnten Persönlichkeiten als sein persönliches Eigentum an. Für einen materialistischen Menschen sind materieller Reichtum und Überfluss nur illusorisch. Im Grunde sind sie nicht Besitztümer, sondern Verstrickungen, denn indem eine bedingte Seele die materielle Welt genießt, wird sie mehr und mehr verstrickt, da sie für ihren gegenwärtigen Genuss Schulden macht. Unglückseligerweise hält eine bedingte Seele Besitz, für den sie Schulden gemacht hat, für ihr Eigentum und ist sehr bestrebt, solchen Besitz zu erwerben. Ein Gottgeweihter dagegen betrachtet solchen Besitz nicht als wirklichen Besitz, sondern nur als Verstrickung in die materielle Welt. Wenn Sri Krishna an einem Gottgeweihten großes Wohlgefallen findet, nimmt er ihm seinen materiellen Besitz fort. Wie im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 88, 8 bestätigt wird, wo Sri Krishna sagt, um einem Gottgeweihten besondere Gunst zu erweisen, nehme ich ihm all seinen materiellen Besitz fort. In ähnlicher Weise sagt Srila Narottam Das Thakur, Dana Mora Nityananda Radha Krishna Sri Charana Se Mora Pranadana. Meine wirklichen Reichtümer sind Nityananda Prabhu und die Lotusfüße von Sri Radha und Krishna. Er betet weiter, O Herr, gewähre mir in deiner Güte diesen Reichtum. Ich möchte nichts außer deinen Lotusfüßen als meinen Besitz. Srila Narottam Das Thakur hat in vielen Liedern gesungen, dass ein wirklicher Besitz die Lotusfüße Radhas und Krishnas seien. Unglückseligerweise gilt unsere Interessen unwirklichen Besitz und wir vernachlässigen unseren wirklichen Besitz. Manchmal halten Smartas Raghunath Das Goswami für einen Shudra. Doch Krishnadas Kaviraj Goswami erwähnt besonders Swarupa Rupa Raghunath Das. Deshalb genießt derjenige, der die Lotusfüße Raghunaths als transzendental zu allen Einteilungen des Kastensystems ansieht, die Reichtümer wirklicher spiritueller Glückseligkeit. Hiermit enden die Erläuterungen Bhaktivedantas zum 13. Kapitel im Adi Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus beschreibt.